Handelt sich hier um Leonard Peltier, um den Namen auch zu nennen, der auch vielfach mittlerweile bezeichnet wird als der Nelson Mandela der indianischen Bürgerrechtsbewegung Nordamerikas. Er ist in Haft jetzt im 33. Jahr, wird dieses Jahr selber 64 Jahre alt und wird verantwortlich gemacht für den Tod von zwei FBI-Agenten, die im Zuge eines Schusswechsels im Pine Ridge Reservat in Südakota 1975 ums Leben gekommen sind. Und er ist verurteilt worden wegen dieser beiden Todesfälle zu zwei aufeinanderfolgenden lebenslänglichen Haftstrafen. Das war 1977.
Und das ist in den USA auch nicht so wie hierzulande, dass man bei lebenslänglich dann doch nach 15 Jahren rauskommt?
Also normalerweise gibt es da schon eine Jahresbegrenzung, ab der man beantragen kann, vorzeitig entlassen zu werden. Da tagt ein Ausschuss, der angerufen werden muss. Der tagt im Fall Peltier alle 8 Jahre. Der tagt dieses Jahr wieder. Der Termin ist noch nicht bekannt. Vor 8 Jahren ist ihm die vorzeitige Freilassung abgelehnt worden. Die Lobby ist offensichtlich sehr stark, die einen Schuldigen für den Tod dieser beiden Agenten hinter Gitter sehen möchte. Und außer ihm gibt es leider niemanden sonst.
Wie einwandfrei sind denn die Beweise, die man ihm zur Last gelegt hat als Begründung für den Schuldspruch?
Das Verfahren ist eigentlich gespickt von Fragezeichen und Ungereimtheiten. Das sagen nicht nur wir, das sagt zum Beispiel auch Amnesty International, dass bei dem ursprünglichen Prozess und auch bei allen nachfolgenden gerichtlichen Anhörungen mit Beobachtern vertreten war. Das fängt schon damit an, dass Peltier konfrontiert worden ist, beziehungsweise seine Verteidiger natürlich, mit einer Aussage einer vermeintlichen Augenzeugin, eine Dame namens Myrtle Purbear, die halt ausgesagt hat, dass er ihr gegenüber eingestanden hätte, diese beiden Männer erschossen zu haben und sie sei seine Freundin gewesen. Die Frau hat später ihre Aussage widerrufen, hat gesagt, sie ist vom FBI massiv unter Druck gesetzt und bedroht worden, diese Aussage zu unterschreiben. Aber dieser Widerruf ist vor dem Gericht nicht zugelassen worden. Die Verteidiger von Peltier konnten die Frau nicht in den Zeugenstand rufen, sodass diese Aussage eben kein Gewicht hatte bei der Urteilsfindung. Ein zweites ziemlich wichtiges Moment ist auch ein ballistisches Gutachten, das den verteidigenden Anwälten ebenfalls vorenthalten worden ist, damals von den Strafverfolgungsbehörden, demzufolge die Waffe von Peltier nicht die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Es gibt in den USA ein Gesetz, das Freedom of Information Act, das US-Bürgern ermöglicht, zu beantragen, Einsicht in Strafermittlungsakten, die über sie geführt werden. Diese Beantragungsverfahren sind im Moment ein wichtiges Mittel der Anwälte, um Einsicht zu bekommen in immer noch zurückgehaltene Ermittlungsakten. Und dadurch ist auch durch eine freigegebene Aktenseite zum Beispiel dieses ballistische Gutachten dann bekannt geworden. Und Amnesty International von einem unfairen Prozess redet und fordert, dass er freigelassen werden muss, dass er einen neuen Prozess bekommen muss, spricht das eigentlich auch für sich.
Nun haben selbst Prominente wie Nelson Mandela, Simon Wiesenthal, Michail Gorbatschow nicht erreichen können. Bislang bei Bill Clinton erst recht, natürlich bei George Bush, dass er begnadigt wurde. Haben Sie die Hoffnung, dass es vielleicht bei Obama jetzt anders aussieht?
Also im Moment konzentrieren sich natürlich schon alle Hoffnungen, auch des Verteidigerkomitees, der internationalen Unterstützerszene auf Obama. Man erhofft sich, dass er den Fall prüfen lässt. Man erhofft sich auch nicht nur, dass er jetzt endlich eine Begnadigung aussprechen wird, die ohnehin eigentlich angebracht wäre, weil er Peltier als Mustergefangener gilt und eigentlich auch die rechtlich vorgeschriebene Haftzeit längst abgesessen hat und ein schwer kranker alter Mann mittlerweile ist, sondern man erhofft sich eben auch eine Prüfung des Verfahrens, dass er auch rehabilitiert werden kann.
Nun lese ich hier, es gab Situationen direkt schon, als er im Jahr 2009, also in diesem Jahr, im Januar in das Gefängnis Canaan in Pennsylvania verlegt wurde, sei er unter ungeklärten Umständen zusammengeschlagen worden nach seiner Ankunft. Er war dann im Einzelhaft, bekam eine Mahlzeit am Tag. Es geht ihm gesundheitlich miserabel. Kann es sein, dass es eigentlich einfach schlicht und ergreifend darum geht, einen außerordentlich einflussreichen und auch mit einiger Werf nach wie vor und Charisma ausgestatteten Führer der amerikanischen Indianerbewegung auszuschalten?
Ich denke, das kann man sich durchaus so vorstellen. Der Hintergrund war ja, dass, wie gesagt, für dieses Jahr angesetzt ist wieder eine Anhörung vor dem Begnadigungsausschuss, dem sogenannten Parole Board. Und eine Hypothese, nennen wir es mal so, weil man es halt natürlich nicht beweisen kann, der Unterstützer ist die, dass er verlegt worden ist in dieses Gefängnis und dort auch gleich zusammengeschlagen worden ist, zur Begrüßung sozusagen, um halt seinen Status als Mustergefangenen ein bisschen zu ramponieren, um ihm schlechtere Ausgangsvoraussetzungen zu verschaffen bei dieser Anhörung. Das ist, wie gesagt, eine Vermutung. Beweisen wird man es nicht können, aber lässt sich auch nicht ganz von der Hand weisen. Und ich denke schon, dass es da einige Leute gibt, die das stören. Gerade auch noch beim FBI von heute, trotz der vielen Jahre, die dazwischen liegen, die es einfach nicht gerne sehen wahrscheinlich, dass er halt eigentlich eine sehr gute Reputation hat in der Außenwelt. Er macht ja auch viele Sozialprojekte aus dem Gefängnis heraus. Er ist ein bekannter Maler geworden, er ist ein Autor geworden.
Er hat eine unheimliche Kraft einfach, ne?
Ja, immer noch. Das ist wirklich erstaunlich.
Und dass er wohl einen Schlaganfall erlitten hat, auf einem Auge fast blind ist mittlerweile. Er ist Diabetiker und das mit einer Mahlzeit am Tag, das ist doch kompletter Irrsinn.
Das ist zum Glück auch ein Irrsinn, der vorbei ist wieder, weil gerade gleich nachdem die Nachricht sich herumgesprochen hatte, dass dem so war, ist eine sehr große, heftige Kampagne innerhalb und außerhalb der USA gestartet worden in Richtung der Behörde, der Gefängnisverwaltungsbehörde, sodass er dann nach 3 oder 4 Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wieder zurückverlegt worden ist in das Gefängnis, in dem er vorher war, wo er jetzt auch wieder die Haftvergünstigungen hat, die er vorher hatte. Das ist auch ein Zeichen, wo man gut sehen kann, dass eine internationale Lobby doch ganz hilfreich sein kann und dass Briefe wirklich was bewirken können.
Sie haben Online-Appelle ins Netz gestellt, die man unterstützen kann, sollte. Mhm. Vielleicht dazu am Ende noch eine kurze Info. Vorher aber noch mal eine Frage, wie wichtig, welche Funktion hat er für die indianische Bürgerrechtsbewegung? Nelson Mandela, mit dem Sie ihn verglichen haben, hat ja doch eine sehr, sehr zentrale gehabt, was den ANC betrifft.
So nach meiner Einschätzung nach unserer Einschätzung auch als Gesellschaft für bedrohte Völker hat er eine sehr, sehr wichtige Funktion für gerade auch die Jugend, die indianische Jugend, die ja doch heute immer noch unter Diskriminierung leidet. Und da hat er eine wichtige Rolle als Friedensstifter, als ein Mensch, der zeigt, besinnt euch auf eure kulturellen Werte zurück, besinnt euch auf den Umgang mit der Natur zurück, auf den Respekt vor den Älteren, auf das Wissen der Generationen, die vor euch gelebt haben, keinen Weg zur Gewalt, sondern zu euch selbst zurück, findet eure eigene Identität wieder. Er hat mal gesagt, be proud of what you are. Also seid stolz auf euch selbst, schämt euch nicht dafür, Indianer zu sein. Und er macht ja auch viele, viele Dinge. Er hat ein Stipendium gegründet in New York für indianische Jurastudenten an der Universität von New York. Er hat Projekte entwickelt mit Wissenschaftlern, alles aus dem Gefängnis heraus, wo junge Indianer in Unternehmensführung ausgebildet werden, um sich eigene wirtschaftliche Perspektiven zu erschließen. Er hat ein Projekt entwickelt, ein Pilotprogramm entwickelt auf der Rosebud-Reservation, um die Gesundheitsversorgung von Reservatsindianern zu verbessern. Also diese und viele Dinge. Oder er ist jetzt auch in diesem Jahr zum 6. Mal wieder nominiert worden für den Friedensnobelpreis. Also es fokussieren sich auf ihn viele positive Emotionen auch, gerade in der jungen Generation, was sicherlich sehr wichtig ist, um ihnen Selbstidentifikationen zu ermöglichen.